Guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zur heutigen Telefonkonferenz der Allianz SE anlässlich der Veröffentlichung des Geschäftsergebnisses im ersten Quartal 2010. Zu Ihrer Information, diese Konferenz wird aufgezeichnet. An dieser Stelle möchte ich das Wort an Herrn Groß übergeben. Bitte schön.
Guten Morgen, meine Damen und Herren, auch von meiner Seite zur Ergebnispräsentation des ersten Quartals der Allianz-Gruppe, durch die Sie Oliver Bethe, Vorstand der Allianz SE, durchführen wird. Im Anschluss daran werden wir Ihre Fragen beantworten. Herr Bethe, bitteschön.
Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie Zeit genommen haben für unsere Präsentation. Ich hoffe, Sie haben alle die Unterlagen erhalten. Ich werde versuchen, relativ zügig durch die Unterlagen durchzugehen, damit Sie genügend Zeit für Ihre Fragen haben am Ende. Um es zusammenzufassen, auf Seite 3 haben wir den Überblick bereitet. Wir hatten, glaube ich, einen ganz guten Start in das Jahr 2010. Unser Umsatz ist um 10,3% auf 30,6 Milliarden Euro gestiegen, vor allen Dingen durch starkes Wachstum im Bereich Leben, Kranken und im Bereich Asset Management. Das war übrigens das stärkste erste Quartal, was wir jemals hatten in einer weiterlaufenden ökonomischen Krise, wahrscheinlich bemerkenswert. Unser operatives Ergebnis ist um 20,4% auf 1,7 Milliarden Euro gestiegen. Das natürlich im Vergleich zu einem relativ schwachen Ergebnis im Vorjahresquartal. Der Quartalsüberschuss beträgt 1,6 Milliarden Euro, positiv beeinflusst von Capital Gains, die wir nicht versteuern mussten. Und wir haben nach wie vor eine sehr, sehr gute Kapitalausstattung. Unsere Solvabilität beträgt derzeit 168%. Lassen Sie mich in verschiedene Details einsteigen. Auf der Seite 4, auf die ich nicht eingehe, sehen Sie die Entwicklung der Quartalsergebnisse für Umsatz, das operative Ergebnis und das, was wir nennen, Periodenergebnis aus fortgeführtem Geschäft. Das bedeutet ohne die Effekte der Dresdner Bank. Und ich würde deswegen gleich überleiten wollen auf die Seite 5. Hier können Sie die Entwicklung unseres Eigenkapitals erkennen. Es ist gegenüber dem Jahresendstand nochmal um 8,2% auf 43,46 Milliarden Euro gestiegen. Hier sind sowohl die unrealisierten Gewinne und Verluste nach oben gegangen, fast einer Milliarde Euro, aber vor allen Dingen die Gewinnrücklagen. Was sind die Komponenten hier? Das einmal handelt sich natürlich um den Periodenüberschuss von 1,55 Milliarden Euro. Nicht realisierte Gewinne von knapp 787 Millionen Euro und einem Wechselkursergebnis von positiven 907 Millionen. Also wir haben profitiert von dem Anstieg des US-Dollars. Wie Sie wissen, hat die Allianz signifikante US-Assets und die wirken sich positiv, dann wird für einen positiv in unserem Eigenkapital aus. Die Finanzkonglomerate Solvabilität hat sich weiter erhöht auf jetzt 168%. Ich möchte dabei nochmal darauf verweisen, wir haben keine Veränderung bei den Anforderungen und ein weiterer Anstieg bei dem verfügbaren Eigenmittel. Ein wichtiges Thema in der öffentlichen Diskussion in den letzten Wochen und Monaten war die Exponierung von verschiedenen Finanzdienstleistern gegenüber den sogenannten PIGS-Staaten. Ein Ausdruck, den ich übrigens nicht schätze, sondern nur aus der Presse zitiere. Sie sehen unsere Exponierung im Bereich Rentenpapierportfolio auf der Seite 6 im Detail für Spanien, Griechenland, Irland und Portugal. Und wir haben hier bewusst das Exposure der Staatsanleihen betrachtet, weil das die eigentliche Diskussion ist. Wir sind in anderen Bereichen sehr, sehr gut gehedged. Also es war eigentlich immer die Frage, was passiert eigentlich, wenn der ein oder andere Staat in Probleme kommt. Vielleicht drei Bemerkungen dazu. Erstens, wir sind ein sehr langfristiger Investor. Unsere Duration ist typischerweise passend zu unseren Verbindlichkeiten sehr langfristig. Wir spekulieren prinzipiell aus unserer Sicht nicht kurzfristig im Markt. Erstens. Zweitens, wir haben schon seit längerem die Gewichtung in unserem Portfolio risikoadjustiert gefahren, also das nicht kurzfristig reagiert, immer auf die Tagesnachrichten. Nur mal, um mir ein Beispiel zu geben, wir gucken immer an, was ist die Exponierung des Marktes in Summe. Dafür gibt es bestimmte Indizes. Im Bereich Bonds ist das zum Beispiel der Barclays Euro Aggregate Index und dann vergleichen wir unsere Exponierung mit dem des Index. Und da kann ich Ihnen zum Beispiel für die Länder Griechenland und Portugal sagen, dass wir signifikant untergewichtet waren und schon seit längerem. Das ist wichtig. Wir fühlen uns mit unserer Exponierung sehr, sehr wohl. Auch diese 14 Milliarden Euro sind im Vergleich zu unserem Gesamtportfolio ein durchaus vertretbare Exponierung. Jetzt würde ich gerne einsteigen in den Überblick zur Umsatzentwicklung auf den Seiten 8 fortfolgende. Wie schon vorher gesagt, wir hatten ein sehr starkes Umsatzwachstum im ersten Quartal des Jahres 2010. Sie finden auf der rechten Seite die Aufschlüsselung des Umsatzwachstums nach Schaden, Unfall, Leben, Kranken und Asset Management. In Summe haben wir auf Basis des internen Wachstums, also das Wachstum, was bereinigt ist um Wechselkurseffekte und externes Wachstum, 9,7% Wachstum, also ungefähr der Gesamtwachstumswert, leicht darunter. Schadenunfall ist stabil und in Leben und Kranken sind wir 17,3% gewachsen und in Asset Management, sage und schreibe, 62,4%. Ein sehr, sehr starker Wert. Wenn wir uns das operative Ergebnis bitte anschauen auf der Seite und 9, dann können Sie feststellen, dass Asset Management und Leben und Kranken nicht nur stark wachsen vom Umsatz, auch sondern sehr, sehr stark sich entwickeln in der Profitabilität. Wir werden darauf noch eingehen. Schadenunfall ist schwächer als im Vorjahresquartal, insbesondere betroffen durch Naturkatastrophenbelastungen. Die betrugen im Quartal 5,9 Prozentpunkte der kombinierten Schadenkostenquote, also 555 Millionen rund. Zudem hatten wir außergewöhnliche Wetterevents im ersten Quartal, die nochmal 1,1 Punkte ausmachen oder 102 Millionen. Auf der anderen Seite hatten wir ein Abwicklungsergebnis aus Vorjahresgeschäft von 3,5 Prozentpunkten. Das liegt oberhalb der durchschnittlichen Erwartung von knapp 2 Prozent. Also wir haben hier profitiert von einem etwas höheren Abwicklungsergebnis. Die P&C-Ergebnisse, mit denen werden wir uns gleich nochmal im Detail beschäftigen. Das nicht operative Ergebnis auf Seite 10 aufgeschlüsselt, zeigt Ihnen die wesentlichen Treiber für diese positive Entwicklung mit mehr als 1,2 Milliarden positiven Swing, wie wir schon in neuen Joints sagen, gegenüber dem Vorjahr. Das liegt im Wesentlichen an einer stark verbesserten Position bei den realisierten Gewinnen und Verlusten und viel geringeren Abschreibungen auf unsere Investments. Wir haben hier eine positive Position zu verzeichnen von 711 Millionen Euro. Auf der rechten Seite sehen Sie die verschiedenen Treiber dafür. Das Wichtigste ist, wir hatten erheblich geringere Wertberichtungen auf Aktien und im Vergleich zum Vorjahr wieder steigende realisierte Gewinne auf Aktien. Im ersten Quartal des Jahres 2010 mit 653 Millionen Euro. Wichtig ist auch die Gesamtbetrachtung, übrigens auch wenn man über Exponierung auf der Bondseite nachdenkt, nämlich wie hat sich eigentlich der Bestand an nicht realisierten Gewinnen und Verlusten aus Aktien und Rentenpapieren entwickelt. Und hier können Sie sehr schön den sehr, sehr starke positive Entwicklung zwischen dem ersten Quartal 2009 und dem ersten Quartal 2010 sehen. Wir haben mittlerweile 6,8 Milliarden nicht realisierte Gewinne. Und wenn man unsere Exponierung gegenüber den sogenannten PIX-Ländern anschaut, dann muss man auch wissen, gegen welche unrealisierten Gewinne würde das im Zweifelsfall laufen. Die zweite Position in der Tabelle auf Seite 10 betrifft den Zinsaufwand für Fremdfinanzierung. Der ist mit dem sinkenden Zinsniveau natürlich auch rückläufig, leider nicht so schnell rückläufig wie das Anlageergebnis. Aus den vollkonsolidierten Private Equity Investments haben wir einen Nettoverlust im Quartal von 37 Millionen Euro zu verzeichnen gehabt, Restrukturierungsaufwendungen von knapp 47 Millionen und dann gibt es die sogenannten akquisitionsbedingten Aufwendungen. Was ist das? Hier handelt es sich wieder wie in der Vergangenheit um Aufwendungen, die wir haben für den Kauf von sogenannten B-Shares. Das sind akquisitionsbezogene Aufwendungen für Minderheiteninteressen bei PIMCO. Wenn die Profitabilität von PIMCO steigt, dann steigt auch der Aufwand für B-Shares. Insofern ist das im Shareholderinteresse, denn wir bezahlen einfach höhere Profitabilität. Reklassifizierung von Steuergutschriften waren bei 14 Millionen Euro, das Gesamtergebnis im nicht-operativen Bereich bei 259 Millionen Euro im ersten Quartal lag. Auf der Seite 11 finden Sie dann die Berechnung des Quartalsüberschusses, Nettoeinkommen von 1,588 Milliarden Euro aus den Komponenten operatives Ergebnis, nicht-operatives Ergebnis und Ergebnis vor Steuern. Unser Steuerergebnis ist leicht niedriger gegenüber der Schätzung, weil wir nicht zu versteuernde Erträge hatten, insbesondere aus dem Verkauf von ICBC-Anteilen. Der effektive Steuersatz im ersten Quartal lag bei 19,3%. Ich würde jetzt gerne nach dem Überblick, meine Damen und Herren, auf das Segment Schaden- und Unfallversicherung eingehen. In der Zusammenfassung auf Seite 13 sehen wir den Umsatz stabil bei 14 Milliarden Euro. Wir hatten, wie eben angedeutet, Belastungen aus Naturkatastrophen von 555 Millionen Euro und heftige Unwetterschäden von 102 Millionen Euro, die in der technischen Definition nicht als Naturkatastrophen zählen, aber uns in ähnlicher Weise belasten. Das operative Ergebnis ist deshalb um 26,5% auf 712 Millionen Euro gesunken. Die Schadenkostenquote liegt deswegen bei unerfreulichen 100,4%. Hierin sind enthalten eben 7 Prozentpunkte Naturkatastrophen und Unwetterschäden. Auf der anderen Seite 3,5 Prozentpunkte aus positivem Abwicklungsergebnis. Nun in die Details. Seite 14 sehen Sie die Umsatzentwicklung. Und hier setzt sich fort, was wir auch in den vergangenen Quartalen und auch zum Jahresabschluss gesagt haben. Wir haben einige Märkte, Deutschland, Frankreich und Italien, wo wir weiter Umsatz abgeben. Das machen wir in den meisten Fällen ganz bewusst, weil wir weiter nicht bereit sind, bei negativen Margen zu wachsen. Wir wollen nur dort wachsen, wo die Margen positiv sind. Und da schaffen wir das auch. Ob das in Spanien ist, ein sehr stark umkämpfter Markt, wo wir positiv uns differenzieren können, in der Schweiz, aber vor allen Dingen auch in den Wachstumsmärkten wie Südamerika. Ich würde jetzt gerne auf die Seite 15 übergehen und dann das operative Ergebnis beschreiben. Sie finden auf der linken Seite wie immer die Entwicklung über die Quartale des operativen Ergebnisses und eingeblendet die Schadenkostenquote in Prozent, auf der rechten Seite die einzelnen Ergebniskomponenten. Unser operatives Ergebnis zeigen wir im Zeitablauf immer, was war die Veränderung im sogenannten technischen Ergebnis, was ist die Veränderung im Anlageergebnis und gibt es sonstige Effekte. Und Anlageergebnis und technische Ergebnisse sind die wichtigsten Treiber. Im Vergleich zum ersten Quartal des Vorjahres hatten wir nochmal einen Rückgang im Anlageergebnis durch die sich jetzt in unsere Reserven einpreisenden, Kapitalanlage einpreisenden niedrigeren Zinsen. Unser Zinsergebnis wird sich aber stabilisieren auf der Ebene des vierten Quartals des letzten Jahres. Und dann haben wir das technische Ergebnis, was einen negativen Swing hatte, auf minus 83 Millionen Euro, eben sehr stark getrieben durch die NatCat-Events, die wir alle in der Zeitung lesen konnten. Auch unsere Wettbewerber sind hier sehr stark betroffen. Auf der Seite 16 ist das Ganze nochmal aufgebrochen nach den einzelnen Ländern. Ich habe in diesem Fall einmal auf der rechten Seite ergänzt den Einfluss durch die Naturkatastrophen im ersten Quartal. Da können Sie die Auswirkungen auf unsere sogenannte Schadenkostenquote durch diese Events sehen. In Deutschland 3,6 Prozentpunkte, in Frankreich immerhin 8,7 Prozentpunkte. Auch in den USA hatten wir die höchste NatCat-Belastung der letzten 5 Jahre mit knapp 8 Punkten. Wir hatten in der Rückversicherung logischerweise einen sehr hohen Effekt, weil wir einige der unserer OEs natürlich intern Rückversicherung, bevor wir es an den externen Rückversicherungsmarkt weitergeben. Unsere AGCS-Tochter wurde getroffen sehr stark durch das Erdbeben in Chile. Und in Australien hatten wir 2 große Hagelstürme in Perth und in Melbourne. Das heißt, Naturkatastrophen hatten wir satt across the globe im ersten Quartal dieses Jahres. Das ist wichtig für die Interpretation der Ergebnisse. Und wir haben damit einen signifikanten Teil unseres NatCat-Budgets, das wir typischerweise kalkulieren im Jahr. Wir rechnen also im Schnitt ca. 800 Millionen Euro Belastung aus NatCat im Jahr oder 2 Prozentpunkte auf der kombinierten Schadenkostenquote. Da haben wir einen guten Teil von im ersten Quartal aufgebraucht. Wenn wir uns die Kostenentwicklung angucken, steht in der Unterlage drin. Dann gehen wir weiter auf die Seite 17. Ich würde gerne Ihnen was sagen zu der Überblick über die 9 Quartale. NatCat versus Nicht-NatCat-Entwicklung ist oben links zu finden. Da sehen Sie sehr schön den Einfluss der Naturkatastrophen auf unsere Accidentier-Schadenquote. Was ist nochmal Accidentier-Schadenquote? Wir haben eine Schadenquote, die beeinflusst ist durch das jeweilige Geschäftsjahr und den Abwicklungsergebnissen der Vorjahre. Wir gucken uns gerne das Geschäftsjahr an und versuchen dann zu differenzieren, was ist der Einfluss von Naturkatastrophen. Hier kann man für das erste Quartal relativ genau sehen, oben links, dass wir einen sehr hohen Einfluss von NatCat hatten auf unsere Accidentier-Schadenquote, dass wenn man das aber bereinigt, eigentlich die Geschäftsjahresschadenquote ohne NatCat die richtige Richtung weist, nämlich nach unten. Das ist für uns eine gute Nachricht, weil wir natürlich versucht haben, in den letzten Quartalen über Bereinigung des Portfolios und besseres Pricing eine Reduktion dieser Accidentier-Schadenquote zu erreichen. Auf der recht oberen Seite sehen Sie die einzelnen Treiber für die Schadenquote. Da ist einmal was passiert zum Thema Schadenhäufigkeit und Höhe. Da haben wir einen positiven Effekt. Hier wirken sich unsere Portfoliobereinigungsmaßnahmen auch und das Veränderung von Versicherungsbedingungen, um das Ergebnis zu verbessern. Wir haben einen Nettopreiseffekt, der im ersten Quartal sich mit ca. 10 Basispunkten auswirkt. Eine signifikante Verbesserung im Bereich der Kreditversicherung, die ja besonders in den letzten 2 Jahren negativ beeinflusst war von der Wirtschaftskrise, und dann den gegenläufigen Trend in der NatCat-Belastung. Und links finden Sie das Abwicklungsergebnis, 3,5 Prozentpunkte. Das ist höher als der langfristig erwartete Wert, aber ich verweise darauf, wir haben häufiger im ersten Quartal mal höhere Abwicklungen. Zum Beispiel im ersten Quartal 2008 hatten wir 3,6 Prozentpunkte Abwicklung. Unten rechts sehen Sie nochmal verdeutlicht den Einfluss von Naturkatastrophen. Auf der Seite 18 sehen Sie über Zeit die Entwicklung unserer operativen Investmenterträge. Wir unterscheiden eigentlich 3 Komponenten, nämlich Zinsen und ähnliche Erträge. Dann gibt es Netto-Realisierungserlöse und unser Investmentaufwand. Wie eben beschrieben, rechnen wir mit einer Stabilisierung der Zinsen und der ähnlichen Erträge um 850 Millionen Euro. Das ist niedriger als im ersten Quartal des Jahres 2009, entspricht ungefähr dem Niveau, was wir hatten im dritten Quartal und vierten Quartal des letzten Jahres. Auf der Seite 19 ist unsere durchschnittliche Anlagebasis dargestellt. Die wächst erfreulicherweise als ein wichtiger Treiber unseres operativen Ergebnisses. Wir sind ja in der Sachversicherung ganz besonders belastet durch das niedrige Zinsniveau. Und hier ist es wichtig, dass die Anlagebasis wächst, um das Zinsergebnis zu stabilisieren in Zeiten reduzierter Zinsen. Auf der rechten Seite sehen Sie die aktuelle Rendite, wie sie sich ergibt in Berechnung auf die durchschnittliche Anlagebasis. So viel war es zum Thema Schadenunfall. Ich würde jetzt gerne übergehen auf den Bereich Leben-Krankenversicherung. Eine sehr, sehr schöne Entwicklung. Der Umsatz ist gestiegen. Seite 21 finden Sie den Überblick, um 18% auf 15,4 Milliarden Euro im Quartal. Das operative Ergebnis hat sich auf 812 Millionen Euro verdoppelt, dem natürlich einem schwachen ersten Quartal 2009. Das Investmentergebnis ist auf 3,9 Milliarden Euro gestiegen und der Neugeschäftswert, den wir berechnen, auf knapp 250 Millionen Euro. Unsere Neugeschäftsmarge liegt derzeit bei 2,2%. Das ist ein sehr, sehr guter Wert, gegeben das niedrige Zinsumfeld, mit dem wir uns derzeit beschäftigen müssen. Auf der Seite 22 sehen Sie, dass wir nicht nur über Produktbereiche hinweg starkes Wachstum haben, also sowohl im Kerngeschäft bei den IFRS-Prämien, also das klassische alte Lebensversicherungsgeschäft, als auch bei den Anlageprodukten, die besonders stark wieder gewachsen sind, also der Markt für Investmentprodukte kommt da zurück, als auch, dass wir regional sehr schön verteilt wachsen. Ausnahmen bilden hier Spanien und die Niederlande. Dort ist die Profitabilität nicht so, wie wir uns sie vorstellen. Und deswegen gilt das, was wir auch schon in der Sachversicherung gesagt haben. Wir wollen nur da wachsen, wo wir für unsere Kunden und unsere Aktionäre ordentliche Margen verdienen können. Das sehen Sie dann im Ergebnis Seite 23. Hier haben wir nochmal die Entwicklung des operativen Ergebnisses über Zeit aufgetragen. Gegenüber dem ersten Quartal 2009 eben eine satte Verdopplung auf 800 Millionen Euro. Ich weise allerdings darauf hin, dass man dieses Ergebnis jetzt nicht einfach mal vier rechnen kann, um aufs Jahresergebnis zu kommen, weil wir natürlich auch Schwankungen haben, wie Sie sehr schön sehen können an der Zeitreihe übers Jahr. Wir halten da immer an dem Pi mal Daumen-Regel fest, dass wir fürs Jahr gesagt haben, 2,8 bis 3 Milliarden ungefähr, das ist in der Lebensversicherung das, was wir bei uns erwarten können. Auf der anderen Seite, wenn unsere Asset-Basis weiter stark wächst, sollten wir da über Zeit von profitieren. Das operative Ergebnis hat aus unserer Sicht immer 3 wesentliche Ergebnistreiber, die auf der rechten Seite abgetragen sind. Das ist einmal das technische Ergebnis, das sich sehr schön stabilisiert hat bei rund 210 Millionen Euro. Das Anlageergebnis stark verbessert von 318 auf 640 Millionen. Und eine positive Veränderung beim Kostenergebnis. Was das Kostenergebnis? Das vergleicht die kalkulierte Kosten in unseren Lebensversicherungsprodukten mit den tatsächlich angefallenen Kosten. Und es gibt sich immer dann eine negative Abweichung, wenn wir zum Beispiel in den Aufbau neuer Vertriebswege oder Geschäfte investieren oder eben keine ordentliche Kostenkontrolle haben. Ehrlich gesagt, das erste mag ich, das zweite mag ich nicht und deswegen sorgen wir dafür, dass wir über das Portfolio das Kostenergebnis möglich auf Null fahren wollen, um uns immer aus dem Bestand auch neue Geschäfte finanzieren zu können. Also wir werden auf allen drei Ergebniskomponenten versuchen, im positiven Territorium zu landen und zu bleiben. Wenn wir uns das Investmentergebnis ankommen, wir nennen es operatives Investmentergebnis auf der Seite 24, sehen Sie auch hier eine sehr schöne und sehr starke Verbesserung gegenüber dem noch schwachen ersten Quartal des Jahres 2009. Wir sind fast bei 4 Milliarden wieder angekommen. Hier sind Zinsen und ähnliche Erträge mit 3,5 Milliarden. Nettorealisierungserlöse sind hier die großen sozusagen Schwankungsparameter, lagen bei knapp 560 Millionen, erheblich besser als die Abschreibung in Höhe von 964 Millionen, die wir hatten im ersten Quartal. Ich habe ausnahmsweise, weil diese Position immer alles Mögliche durcheinander wirft, an Einzeleffekten haben wir das unten aufgegliedert zwischen Abschreibungen, Wechselkurseffekten, realisierten Gewinnen und Verlusten und operativen Erträgen zum Zeitaufwand bewertete Finanzaktiva und Passiva. Und hier können Sie sehr schön nachvollziehen, dass wir vor allen Dingen erheblich weniger Abschreibungen hatten, Wechselkursergebnis hat sich verbessert und vor allen Dingen die realisierten Gewinne, Verlust und Netto, die übrigens auf einem normalen Niveau durchaus bei 300, 400 Millionen pro Quartal liegen können, dieses Mal bei knapp 500 Millionen. Und die operativen Erträge aus zu Zeitwert bewerteten Aktiva lagen einigermaßen stabil bei minus 260 Millionen Euro. Wichtig ist für unsere Betrachtung nicht nur der Umsatz. Am Ende des Tages ist einer der wesentlichen Ergebnisquellen natürlich die Anlagebasis, mit der wir arbeiten, sowohl die Versicherungsgelder in unseren traditionellen Produkten als auch die Funds Under Management, die wir aus den Unit-Link-Produkten haben. Auf der Seite 25 können Sie sehr schön erkennen, dass wir entlang aller Entwicklungsdimensionen, Nettomittelzuflüsse, Zinserträge, Markteffekten und Wechselkurseffekten sehr positive Entwicklungen haben. Deswegen ist unsere operative Anlagebasis, so wie wir sie nennen, von 384,5 Milliarden auf jetzt über 402 Milliarden Euro gestiegen. Und wir hatten in allen unseren Kernmärkten mittlerweile positive Nettomittelzuflüsse. Das ist auch nicht selbstverständlich, denn wir haben in einigen der reiferen Bestände in Europa auch ablaufende Versicherungen. Wir haben ja sehr viel Lebensversicherungsgeschäft geschrieben, Ende der 70er, in den 80er Jahren. Da laufen sehr hohe Abflüsse, also positiver Nettomittelzufluss ist ein wirklich starkes Ergebnis. Die Anlagebasis, wenn wir jetzt mal auf den Bereich der Anlagemittel gehen, die wir gegen traditionelle Versicherungsverbindlichkeiten halten, Seite 26 ist auch stark gestiegen, konsistent mit der vorherigen Aussage, fast 14% auf knapp 325 Milliarden Euro. Und die aktuelle Rendite liegt auf der Zinsseite bei 1,11% pro Quartal, das ist immer die Quartalsicht, und die Aktienrendite hat sich erholt auf knapp 50 Basispunkte von einem sehr niedrigen Wert im ersten Quartal. Durch die gestiegene Anlagebasis, wichtig zu verstehen, können wir sehr gut auch die rücklaufenden Zinsen im Bestand ausgleichen, das heißt auch unseren Kunden und unseren Aktionären ordentliche laufende Erträge bieten. Das ist, glaube ich, sehr wichtig zu wissen, dass unsere Kunden da profitieren von unserem Wachstum. Wenn wir uns den Neugeschäftswert anschauen, auf der Seite 27, dann haben wir eine weitere gute Nachricht, vor allen Dingen für unsere Aktionäre, denn unsere Neugeschäftsmarge ist mittlerweile nicht nur signifikant wieder angestiegen in Richtung unserer Zielwerte, sondern wir erreichen diese positiven Margen in allen Geschäftsbereichen. Wir erreichen sie in Europa, wir erreichen sie vor allen Dingen in den USA, wo wir stark negativ waren. Das ist ein sehr, sehr schönes Ergebnis. Wir erreichen sie aber auch in Asien und Asia Pacific, wo immer behauptet wird, da wird nur Umsatz gemacht und kein Geld verdient. Für die Allianz ist das nicht der Fall. Also wir verdienen auch ordentlich in Asien. So, das war der Überblick zum Thema Leben, Krankenversicherung. Jetzt würde ich gerne, die Engländer würde sagen, last but not least, zum Bereich Asset Management kommen. Wir haben für dritte verwaltete Anlagen übertreffen jetzt das Niveau von mehr als 1 Billion Euro. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist sehr, sehr schwierig zu erklären, diese Zahl. Insgesamt verwaltete Anlagen, also inklusive der Mittel, die wir aus der Allianz geben, an die AGI überschreiten 1,3 Billionen Euro. Wir hatten enorme Nettomittelzuflüsse für Anlagen für Dritte auch nochmal wieder im ersten Quartal. Wir haben gedacht, letztes Jahr mit dem dritten Quartal 33 Milliarden, das wiederholt sich nicht. Man ist da nie richtig. 37 Milliarden hatten wir allein in diesem ersten Quartal und das operative Ergebnis mit 466 Millionen Euro kann nur als hervorragend bezeichnet werden. Seite 30 gibt Ihnen einen Überblick über die Entwicklung der für Dritte verwaltete Anlagen. Hier ist bemerkenswert, dass nicht nur die Renten natürlich sich hervorragend entwickeln, sondern auch das Aktiengeschäft wieder wächst. Und zwar nicht nur durch Markterholung. Wir haben zum ersten Mal seit vielen, vielen Quartalen auch wieder Nettomittelzuflüsse. Das ist in diesem Marktumfeld keinesfalls selbstverständlich. Einige unserer direkten Wettbewerber, insbesondere auch die, an die zu Versicherungsgesellschaften gehören, haben nach wie vor Nettomittelausflüsse. Also auch ein sehr schönes Ergebnis der Restrukturierungsbemühungen auf der Equity-Seite. Seit 31 können Sie die Nettomittelzuflüsse über Zeit beobachten und hier sind wir bei einem absoluten Spitzenwert angelangt mit 37 Milliarden Euro. Die Seite 32 gibt Ihnen wie in den anderen Segmenten einen Aufriss der quartalsmäßigen Entwicklung von operativem Ergebnis und dann der Aufgliederung der Ergebniskomponenten. Im Asset Management Bereich haben wir auch drei wesentliche Komponenten, nämlich den Provisionsüberschuss, die sonstigen Erträge und der operative Aufwand. Der operative Aufwand ist im Wesentlichen Gewinnpartizipation und Investitionen in den Ausbau des Geschäftes. Das ist ganz wichtig. Wenn wir wachsen, brauchen wir auch mehr Leute, die die Kunden bedienen. Und wir bauen ja auch unsere Produktpalette konsequent aus. Also da sind auch Investitionen in zukünftiges Wachstum enthalten, sodass wir in Summe sehr zufrieden sind mit der Entwicklung. Unsere Cost-Income-Ratio, also das Aufwandsertragsverhältnis, ist mit 58% ein Spitzenwert. Unser Ziel eigentlich übers Jahr sind 65% und das ist schon absolute Industriespitze. Die Seiten 33 und 34, meine Damen und Herren, zeigen Ihnen die Einzelelemente für Renten, das operative, und zwar die Komponenten verwaltete Anlagen, Performance und operatives Ergebnis. Bei PIMCO bzw. im Fixed-Income-Bereich können Sie sehen, alle drei Dimensionen sind ganz hervorragend. Und wie eben schon angedeutet, Seite 34, auch der Aktienbereich entwickelt sich, was Nettomittelzuflüsse ansieht, positiv. Das operative Ergebnis ist im ersten Quartal nach Verlusten im ersten Quartal 2009 mit 26 Millionen jetzt positiv. Das Aufwandsertragsverhältnis hat sich deutlich verbessert auf 77%. Wir wollen das weiter fortsetzen. Und bei der Performance müssen wir auch noch weiter zulegen mit 61% im ersten Quartal sind wir zwar oberhalb der Linie von 60%, die wir mindestens erwarten, aber wir wollen natürlich auf 70% kommen. Das ist der Zielwert für das Aktiensegment. Damit wäre ich mit der Beschreibung der Einzelsegmente soweit durch. Ich würde ganz gerne nochmal zusammenfassen unsere Sicht auf unser erstes Quartal. Auf der Seite 36, also Umsatz gewachsen um 10,3%. Allein im Quartal auf 30,6 Milliarden Euro. Leben und Kranken und Asset Management haben das getrieben. Das operative Ergebnis gegenüber einem schwachen Vorjahresergebnis um 20,4% gewachsen auf 1,7 Milliarden Euro. Und ein Quartalsüberschuss von 1,6 Milliarden Euro. Das Ganze nach wie vor geprägt durch eine sehr gute Kapitalausstattung und Solvabilität. Und wir fühlen uns auch deswegen, selbst bei unruhigen Märkten, sehr, sehr gut gerüstet für das, was danach kommt. Herzlichen Dank und jetzt beantworten wir sehr gerne Ihre Fragen.
Vielen Dank. Falls Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte die Stern-Taste und die Ziffer 1 auf Ihrem Telefon. Stellen Sie bitte sicher, dass Ihre Stummtaste deaktiviert ist, damit Ihr Signal unsere Geräte erreichen kann. Falls Sie feststellen, dass Ihre Frage bereits beantwortet wurde, können Sie diese zurückziehen, indem Sie die Stern 2 drücken. Noch einmal zur Erinnerung, drücken Sie bitte Stern 1, um eine Frage zu stellen. Wir werden nun einen kurzen Augenblick warten, um allen Teilnehmern die Gelegenheit zu geben, ihre Frage zu signalisieren. Noch einmal zur Erinnerung, drücken Sie bitte Stern 1, um eine Frage zu stellen. Unsere erste Frage kommt von Michael Flemig von Börsenzeitung. Bitte schön.
Ja, guten Tag, Herr Bäte.
Schönen guten Morgen.
Ich habe drei Fragen oder Fragen zu drei Komplexen. Erstens, EU und IWF haben dieses 750 Milliarden Euro Paket geschnürt. Welche Folgen hat denn dies für die Positionierung der Allianz am Kapitalmarkt? Die zweite Frage, Sie hatten darauf hingewiesen, dass das Naturkatastrophenbudget nicht aufgebraucht ist, aber so zwei Drittel ist aufgebraucht für das gesamte Jahr. Wenn das signifikant überschritten wird, dieses Budget, bedeutet es zwingend, dass die Prognose korrigiert werden muss? Und die dritte Frage betrifft die Schadenunfallversicherung. Die Preise sind dort im ersten Quartal inklusive Kreditversicherung um 2,2% hochgegangen. Welche Preissteigerung erwarten Sie denn für das Gesamtjahr? Und der zweite Aspekt dort, die Kosten sind weiter gestiegen, die Kostenquote auch, aber der Anteil der Provisionen an den gesamten Verwaltungs- und Vertriebsaufwendungen ist gesunken auf 13,8%. Ist das ein Trend, der sich aus Ihrer Sicht im Jahresverlauf mittelfristig fortsetzen wird? Danke.
Ja, Herr Fleming, ich fange mal an mit dem Thema NatCat und Prognose. Also wir machen immer eine Prognose fürs Gesamtjahr auf Gesamt sozusagen Gruppenbasis und für die Segmente. Aber die Segmentprognosen, die updaten wir nicht pro Quartal, weil das Ergebnis zu Tag schwankt. Wir haben ein sehr gut diversifiziertes Portfolio, deswegen fühlen wir uns sehr komfortabel mit dem Gesamtausblick fürs Jahr, für die Gruppe in Summe. Aber auf die einzelnen Geschäftssegmente kann ich das nicht anpassen. Aber Sie haben natürlich vollkommen recht, wenn wir weiter hohe NatCat-Belastungen hätten, dann würde es natürlich schwierig, das einzuhalten. Ich fühle mich aber im Moment überhaupt nicht in der Lage, dazu eine Aussage zu machen. Da müssen wir mal mindestens das zweite Quartal zu abwarten, aufgrund der Schwankungen, die wir mal beobachten. Also keine Einzelaussagen. Aber NatCat bedeutet ja immer, und das sagen wir ja auch immer in den Prognosen, wenn das oberhalb des langfristig erwarteten Mittel liegt von ungefähr 800 Millionen, dann schaffe ich natürlich das nicht so, wie ich das sonst schaffen würde. Zweites Thema war die Entwicklung der Kosten und die Frage der Preise. Also erstmal zum Preis. Wir unterscheiden immer, was haben wir auf die Erneuerung an Preiserhöhungen gehabt. Das waren 2,2%. Wir planen fürs Gesamtjahr Preiserhöhungen von 3,8% in diesem Jahr. Das ist erheblich mehr als in den Vorjahren. Und unsere Einheiten sind sich auch sicher, dass sie diese Preiserhöhung auch im Portfolio durchholen können. Auch das übrigens kann ich als CFO nur sagen, sehe ich dann am Ende des Tages erst im Jahresablauf, weil sich Preiserhöhungen, die wir in unsere Policen geben, sich natürlich nicht sofort in verdiente Prämien übersetzen. Das passiert ja erst im Ablauf eines Jahres. Auch da werde ich erst am Ende des zweiten Quartals ein Gefühl dafür kriegen, wie sich diese geplanten Preiserhöhungen in unserem Portfolio wirklich widerspiegeln. Dann war die Frage nach dem Thema Kostenentwicklung. Die Kostenentwicklung ist so, die Kostenquote ist gestiegen um 40 Basispunkte. Dabei sind die Verwaltungsaufwendungen rückläufig. Unsere Sparmaßnahmen wirken in vielen Bereichen. Aber wir stellen auch fest, dass in einem Verdrängungsmarkt wir mehr Aufwand betreiben müssen, um unsere guten Kunden zu halten und auch dafür mehr Incentives aufgeben müssen. Zweitens reflektiert sich hier auch signifikante Investitionen in die Stärkung unseres Vertriebes. Wir sind zum Beispiel im letzten Jahr zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder in der Vertriebskapazität in Deutschland netto gewachsen nach vielen Jahren des Schrumpfens. Also hier reflektieren sich höhere Aufwendungen zum Halten und für den Service an unsere Kunden. Wie sich das über das Jahr auswirkt, kann ich Ihnen noch nicht genau sagen. Ich rechne damit, dass wir weiter daran arbeiten, unsere Verwaltungskosten zu senken und unsere Vertriebskosten so einzusetzen, dass wir dafür entweder mehr Wachstum oder besseres Ergebnis bekommen. Die letzte Frage von meiner Seite, es war Ihre erste Frage, was bedeutet das Rettungspaket für die Position der Allianz am Kapitalmarkt? Die Allianz ist, glaube ich, das ganz wichtig. Im Unterschied zu dem einen oder anderen Marktteilnehmer ist ein langfristiger Investor. Also wir gucken uns natürlich an, was das für unsere Risikoexponierung bedeutet und für die Mischung der Kapitalanlagen. Aber wir fangen jetzt eben nicht hektisch an, rumzuhandeln, weil wir unsere Position auf Basis unseres Risikoappetites, und wir sind ja sehr gut kapitalisiert auf der einen Seite, und der Bedürfnisse unseres Anlageportfolios, unserer Passivstrukturen ableiten. Und wir unterstützen auch die Regierung bei dem, was sie im Moment tun, zur Stabilisierung der Märkte. Zum Beispiel haben wir ja gesagt, wir fragen KfW-Anleihen und andere Wertpapiere, die begeben werden, zur Refinanzierung auch nach. Ist ja auch ein guter Kredit, den die Bundesrepublik Deutschland hat. Also ich habe überhaupt kein Problem, in die Bonität der Bundesrepublik Deutschland zu investieren.
Dankeschön.
Nächste Frage bitte.
Unsere nächste Frage kommt von Alex Höppner von Handelsblatt. Bitte schön.
Guten Morgen, die Herren. Ich hatte auch drei Fragen anknüpfend. Zum einen, der Kollege Flemick hat ja gefragt, was das Rettungspaket für die Allianz bedeutet. Ich würde ganz gerne noch mal ein bisschen globaler fragen, was bedeutet das für nach Ihrer Einschätzung sozusagen für die Weltwirtschaft? Also wo wird man in 2-3 Jahren landen? Geht es gut aus? Die zweite Frage, wie ist das zweite Quartal angelaufen? Und daran anschließend lässt sich schon ein bisschen sagen, der Schwankungskorridor für die Jahresprognose ist ja relativ groß, an welchem Ende man da landen wird.
Danke.
Das waren zwei Fragen, wenn ich richtig gezählt habe.
Zweites Quartal, Prognose
so,
an welchem
Q2.
Ende
und Prognose. Sorry, ich kann nicht mal zählen, das ist ja problematisch für ein CFO. Also erstmal guten Morgen, Herr Hübner. Zum Thema Weltwirtschaft, ich habe kein Problem mit Selbstbewusstsein und habe sicherlich eine Meinung, aber es ist sicherlich nur eine von vielen. Ich bin also nicht der beste Ökonom. Trotzdem vielleicht folgende Beobachtung. Wir sind in sehr, sehr unsicherem Fahrwasser und es ist ganz wichtig, dass die Regierungen jetzt dafür sorgen, dass folgendes Signal versandt wird an die Märkte. Jeder, der gegen den Euro wettet, muss Geld verlieren. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Denn einige der Probleme, die wir jetzt haben, haben nicht nur was mit fundamentalen Verschuldungssituationen zu tun, sondern auch der Fähigkeit der Märkte, permanent die Politik vor sich herzutreiben. Und das muss aufhören. Das ist ganz wichtig. Und wir brauchen deswegen auch auf der Regulierungsseite die überfälligen Maßnahmen, um zu einer Stabilisierung der Märkte zu führen. Wenn Sie sich mal die fundamentalen ökonomischen Daten angucken, heute Morgen kamen die ersten Quartalsdaten für die Wirtschaft in Deutschland raus, die sind durchaus positiv. Wir müssen nur aufpassen, dass die Finanzmärkte die Realwirtschaft nicht kaputt machen. Und das wäre die Bemerkung, die ich hier an dieser Stelle zum Thema Weltwirtschaftsprognose abgeben würde. Wenn uns das gelingt, dann müssten wir eigentlich es schaffen, aus dem Loch rauszukommen. Ich bin mir durchaus im Klaren, dass die Verschuldungssituation der Regierung hochgradig problematisch ist. Aber wir hatten in der Finanzkrise keine Alternative. Und wir müssen jetzt dafür sorgen, dass wir mit nicht kurzfristigen Maßnahmen, aber mit einem langfristigen Blick uns da herausarbeiten. Das Wichtige ist eben, dass man nicht durch Tagesereignisse getrieben wird, sondern dass man wieder gestaltet und nicht reagiert. So, das zweite, zum zweiten Quartal möchte ich an dieser Stelle nichts sagen. Entwicklungen sind bei uns in den Erwartungen und zur Prognose. Wie eben schon angedeutet, wir halten für die Gruppe an der Jahresprognose fest, sowohl was das Thema operatives Ergebnis als auch Net Income, wobei das etwas schwieriger ist. Auf Segmentebene machen wir keine Prognose, weil das, wie gesagt, aufgrund der Volatilitäten keinen Sinn macht. Die gute Nachricht ist, unser Portfolio, und das meine ich wirklich so, ist so gut diversifiziert zwischen Sachversicherung, Lebensversicherung und Asset Management, dass wir auch mit Schwankungen in den einzelnen Bereichen gut leben können, um in Sinne rauszukommen. Wie gesagt, wenn größere Netcats nochmal kommen, zum Beispiel im Sommer, dann wäre das P&C-Ergebnis unter Druck.
Dankeschön.
Nächste Frage, bitte.
Unsere nächste Frage kommt von Oliver Süß von Bloomberg. Bitte schön.
Guten Morgen. Mich würde noch interessieren, Sie hatten mal im Februar gesagt, ein Combined Ratio für Property and Casualty von rund 96,5% wäre erreichbar. Ist es noch der Fall? Muss man davon jetzt schon so ein bisschen abrücken von so einem Deal nach dem ersten Quartal? Dann, Sie hatten ja auch wieder jetzt im April nochmal einen Anteil von ihren Aktien an ICBC verkauft. Wo steht denn da jetzt der Bestand, nachdem ich glaube 300 Millionen Aktien verkauft wurden im April? Und dritte und letzte Frage, die UniCredit hat ja gesagt heute, dass man sämtliche Optionen für Pioneer Investments prüft. Wer denn die Allianz interessiert? Dankeschön.
Ja, Herr Süß, gute Fragen. Sie werden verstehen, dass ich sie beantworten muss, wie ich sie beantworten darf. Das fängt vor allen Dingen bei der dritten Frage an. Wir können uns natürlich nicht äußern zu irgendwelchen M&A-Aktivitäten von Marktteilnehmern. Kommentieren das nicht. Wir wünschen der UniCredit viel Erfolg beim Verkauf. Combined Ratio 96,5, ich hatte es eben schon mal angedeutet. Es ist unheimlich schwierig, jetzt eine Prognose zu machen. Es ist natürlich so, wenn ich 100,2 habe, dann müssen die nächsten Quartale sehr gut laufen. Wie gesagt, wenn wir bei dem NatCat-Budget fürs Jahr bleiben, wie es ursprünglich kalkuliert ist, müsste das möglich sein. Wenn wir auf der NatCat-Seite höhere Belastungen haben, dann wird das schwierig. Ja, das ist sozusagen die Perspektive auf das P&C-Ergebnis. Ich weiß, dass Sie da gerne, das gilt wahrscheinlich auch für Ihre Kolleginnen und Kollegen, da präzisere Aussagen haben wollen. Wir können das in diesem Geschäft, das auch sehr durch sehr viel Volatilität geprägt ist, nicht machen. Lassen Sie mich das nochmal verdeutlichen auf Basis der Ergebnisse des ersten Quartals. Es war ja nicht so, dass wir irgendwie ein Event hatten in Europa, also den typischen Wintersturm mit Xynthia und der ist dann Frankreich, also in Portugal angefangen, einmal quer durch Europa gezogen, sondern wir hatten enorme NatCat-Belastungen in den USA, haben wir auch nicht gesehen seit 5 Jahren. Wir haben Hagelstürme gehabt im Bereich von Australien. Das heißt, wir haben in vielen unserer operativen Einheiten Naturkatastrophenbelastungen gehabt. Das gilt nur für die klassische Definition von NatCat. Das bedeutet, wenn wir ein Schadenereignis haben, das als solches rückversicherungstechnisch identifiziert wird, oberhalb unseres sogenannten Attachment Points. Das ist übrigens unterschiedlich bei verschiedenen Versicherern. Hinzu kommt noch etwas, was wir in den letzten Jahren verstärkt sehen, nämlich, dass man Wetterschäden hat, die durch zum Beispiel plötzlichen Eisregen oder sowas herausgehoben sind, die nicht NatCat wirksam sind, die aber enormes Schadenpotenzial haben. Wir haben mehrere Wochenenden gehabt im ersten Quartal und im Winter, wo es sogenanntes schwarzes Eis gab. Ganz Europa waren die Straßen komplett kaputt, ja, und mit Eis versät, und es gab Massenschäden. Vor allen Dingen in Holland hatten wir einen sehr, sehr hohen Einfluss. Das heißt, wir haben ein ungeahntes Ausmaß gesehen an naturkatastrophenbezogenen Events, und die steigen in Summe. Die versuchen wir auch unseren Prämien abzubinden, aber die erzeugen Volatilität in unserem Portfolio, die eine genaue Vorhersage zunehmend erschweren. Und deswegen bin ich eigentlich nur bereit zu sagen, fürs Gesamtjahr kann ich auch über eine Prognose reden und nicht von Quartal zu Quartal. Und ich bitte wirklich um Verständnis. So, jetzt, wenn Sie was wissen wollen zum Thema ICBC, in unserem Lagebericht auf Seite 79 stehen da die entsprechenden Infos schon so drin. Wir hatten im April aus dem Verkauf von weiteren ICBC-Aktien einen Gewinn zu verzeichnen von 130 Millionen Euro. Das war es, glaube ich, zu Ihren Fragen, Herr Süß.
Ja, ich schaue mir die Seite 79 dann nochmal an. Danke.
Die nächste Frage dann bitte.
Unsere nächste Frage kommt von Ulrike Dauer von Dow Jones. Bitte schön.
Ja, guten Morgen allerseits. Ich hatte auch noch mal ein paar Fragen zum Thema Investment. Was ist Ihre derzeitige Aktienquote? Mit welcher fühlen Sie sich wohl? Und ja, in welcher Größenordnung kann man Investment Gains in den nächsten Quartalen noch so erwarten? Und die Frage von Oliver Süß war, glaube ich, noch nicht ganz beantwortet. Wie viel ist denn noch übrig von ICBC? Es war ja nur noch 0,9%, glaube ich, im dritten Quartal, Oktober. Dankeschön.
Also erstmal guten Morgen, Frau Dauer. Prinzipiell, es finde ich, also ich versuche natürlich immer zu verstehen, was der Hintergrund der verschiedenen Fragen ist. Also Equity-Quote, einfach um die Fakten zu beantworten, liegt derzeit bei 9%. Wir fühlen uns damit sehr wohl, weil wir das optimieren auf Basis unserer Passivstrukturen. Es ist immer wichtig zu wissen, dass wir eine sogenannte strategische Asset-Allokation haben, die versucht, über Asset-Klassen hinweg und im Hinblick auf was wir in den Märkten erwarten, eine langfristige Anlagepolitik zu verfolgen. Und deswegen fühlen wir uns mit diesen 9% im Moment sehr wohl. Zu den Investment-Gains, die wir erwarten, mache ich keine Vorhersage. Wir haben ja immer mal wieder für die Segmente eigene Rechnen-Beispiele, weiß ich übrigens auch nicht. Und der ICBC-Bestand ist noch 800 Millionen.
In Prozent?
Nein, 800 Millionen. Prozent habe ich nie im Kopf. Tut mir leid.
Okay, danke. Also 800 Millionen Aktien.
Ja, danke. Euro, Entschuldigung. Es geht hier alles durcheinander.
Und in Prozent oder in Höhe, also in Anzahl der Aktien, Entschuldigung.
Wir liefern Ihnen das gleich nach.
Okay, danke.
Ich bin Sie auch bei uns in den Veröffentlichungen. Bitte um Verständnis. Ja. Also ich merke mir nicht einzelne Handelspositionen.
Nächste Frage bitte.
Noch einmal zur Erinnerung, falls Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte Stern 1 auf Ihrem Telefontastatur. Unsere nächste Frage kommt von Christian Krämer von Reuters. Bitte schön.
Herr Krämer, guten Morgen.
Guten Tag, Herr Bethe. Erstmal eine Lernfrage, das, was Sie mit Unwetterschäden noch meinten, aber nicht in die NatCats reingerechnet hatten. Können Sie das nochmal erklären, was das genau ist? Meine zweite Frage ist, solange ich die Allianz verfolge, habe ich noch nie erlebt, dass die Lebensversicherung mehr operativen Gewinn gemacht hat als Schadenunfall. Wird das jetzt öfter so sein oder ist das eine einmalige Ausnahme? Und dann nochmal zu der Quote Cost-Income-Ratio 96,5. Ich habe Sie jetzt so verstanden, dass Sie die Märkte so vorbereiten, dass das wahrscheinlich nicht zu halten ist. Aber irgendwie sind Sie doch noch, oder geben Sie es noch nicht auf, also Sie sagen, das ist noch erreichbar. Wobei man ja eigentlich, wenn das Budget fast schon aufgebraucht ist nach den ersten 3 Monaten, davon eigentlich nicht ausgehen dürfte. Oder?
Also ich beantworte Ihre Fragen. Erstmal Definition Umwetterschäden, dann Lebensversicherung im Vergleich zu P&C und dann wie geht's weiter mit der Combined Ratio. Das bezieht sich ja auch auf das Thema. Also vielleicht nochmal zur Definition. Was ich mir da angucke, ist Folgendes. Die Rückversicherung hat die Definition eines Netcat-Schadens, hat eine sehr enge Definition, die sagt nämlich, was ist der Attachment Point, also in der Definition der Rückversicherer, ab wann tritt Netcat-Rückversicherung ein. Diese technische Definition widerspiegelt nicht Portfolioschwankungen, wenn ich große Wetterschäden habe. Also zum Beispiel, wenn ein Sturm wie Xynthia durchläuft, dann ist der definiert als Netcat-Schaden, weil der, obwohl er über mehrere Länder geht, an einem Wochenende bestimmte Schäden verursacht. Wenn sie eine bestimmte Schadenmeldesumme überschreitet, definieren wir das als Netcat. Die ökonomisch genauso wichtige Betrachtung ist, habe ich ungewöhnliche Wetterereignisse, vor allen Dingen in den Wintern zu verzeichnen, die eine Schadenfrequenz oder eine Schadenhöhe oberhalb des Normalbereiches erzeugen, den wir typischerweise erwarten. Und hier handelt es sich um solche. Wir hatten also eher wie im Vorjahr einen extrem starken Winter, einen extrem langen Winter mit einigen Ereignissen in Hagel und Massenschäden, die wir normalerweise so nicht sehen. Zweite Frage zum Thema kombinierte Schadenkosten und Quote. Wir haben von den knapp 800 Millionen, manchmal sind es 900 Millionen Netcat-Belastung, die wir im Schnitt so haben, auf unser Portfolio 555 Millionen verbraucht. Also wir haben nicht das ganze Budget verbraucht, aber einen signifikanten Anteil. Der Anteil wäre also auch fürs Quartal 200 Millionen gegeben. Das bedeutet, wie gesagt, wenn wir dieses Budget überbeanspruchen, dann wird es mit dem Erreichen der 96,5 übers Jahr schwierig. Wir sind aber noch nicht da.
Aber ohne Glück geht es nicht mehr.
Das stimmt. Mit Glück oder Pech spielt immer eine Rolle, aber wir haben ein sehr, sehr großes Portfolio, wahrscheinlich das größte und das best diversifizierte Portfolio. Ich rechne übers Jahr mit einer Normalisierung, aber ich bin, wie gesagt, das wäre jetzt Kaffeesatzlesen. Wir müssen das Jahr abwarten. So, dann haben wir Leben versus Sachversicherung. Wichtig ist, wir steuern ja ein Portfolio über alle Geschäftsbereiche und es ist vollkommen richtig, die Sachversicherung ist jetzt an einem Ergebnisbeitrag, zumindest auf Quartalsicht angelangt, die sicherlich auf einem historischen Niedrigstand steht, getrieben durch zwei Effekte nochmal. Das eine ist, wir haben extrem niedrige Zinsen. Wir sind fast 200 Basispunkte unter dem langfristigen Mittel und das belastet natürlich den Operating Profit in der Sachversicherung, mal unabhängig von der technischen Entwicklung enorm stark, haben wir viele, viele Jahrzehnte nicht mehr gehabt. Das zweite Thema ist, wir sind in der Mitte einer Wirtschaftskrise nach wie vor, die die Nachfrage nach Sachversicherungsprodukten negativ beeinflusst. Gleichzeitig haben wir in einigen Märkten sehr, sehr hohe Kapitalstände immer noch in die Bilanzen der Versicherer, die dazu führt, dass es sehr harten Verdrängungswettbewerb gibt und deswegen die Margen unter Druck sind. Übrigens haben wir seit 4,5 Jahren fallende Preise in der Sachversicherung zu verzeichnen gehabt, die den Markt zusätzlich unter Druck gesetzt haben. Wir sind nicht bereit, Verluste zu zeichnen und lassen deswegen negative Margen laufen. Und auch das beeinflusst die absolute Höhe, weil wir im Zweifelsfalle lieber in der Sachversicherung schrumpfen, als unseren Aktionären negative Margen zu erzeugen. So, ich glaube, das ist das, was ich dazu sagen wollte. Auf der anderen Seite profitieren wir von zwei Effekten auf der Lebensversicherung, die sehr wichtig sind. Die Investoren haben genug Geld verloren in volatilen Anlagen und das Vertrauen in die Allianz, aber auch in die Lebensversicherung ist zurückgekehrt und sie investieren sehr, sehr stark in unsere Produkte. Zweitens sind wir seit einiger Zeit dran, das habe ich auch schon in der alten Aufgabe mit betreut, die Margen unserem Lebensversicherungsgeschäft signifikant zu verbessern durch ein besseres Bepreisen von Optionen, durch besseres Kostenmanagement und durch besseres Vertriebsmanagement. Und das zeigt sich jetzt auch in unseren Zahlen. Und drittens gibt es sowas, das würde ich durchaus Flight to Quality nennen. Wir haben das beste Rating, was es in der Industrie gibt mit AA. Und die Investoren überlegen sich heute, wenn sie eine Rentenversicherung abschließen, wo sie das Geld hingeben für die nächsten 30, 40 Jahre. Und ich glaube, wir profitieren davon. Ich würde das nicht als kritische Nachricht bezeichnen, sondern das ist eine richtig gute Nachricht.
Darf ich noch eine Frage nachschieben, die ich eben vergessen habe? Die EZB kauft jetzt auch Staatsanleihen auf eine absolute Trendwende. Können Sie das bewerten oder wie ist Ihre Meinung zu dem Thema?
Steht mir, glaube ich, nicht zu, die Maßnahmen der EZB zu beurteilen. Es hilft sicherlich in der Stabilisierung der Märkte, ist aber auf der anderen Seite sicherlich eine sehr außergewöhnliche Maßnahme.
Okay, danke.
Nächste Frage bitte.
Unsere nächste Frage kommt von Herbert Frommer von Financial Times Deutschland. Bitte schön.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen.
Ich würde gerne wissen, auf Seite 16 Ihrer Präsentation, da gibt es diese Postenrückversicherung 33% Verschlechterung combined. Sind diese Zahlen für die Ländergesellschaften brutto oder netto? Das heißt also, sind sie vor der Abgabe an die hausinterne Rückversicherung oder nach Abgabe? Dahinter steht die Frage, ob die Zahl in Deutschland, wenn man sie brutto rechnet, nicht noch schlechter wäre als die gezeigten 99,8%. Meine zweite Frage, das klingt ja schon ein bisschen komisch, dass die Allianz jetzt den Vorreiter für stabile Preise macht, weil wenn ich mich richtig erinnere, das ist ja schon ein paar Jahre her, aber habt ihr doch diesen Preiskrieg in der deutschen Autoversicherung angeschoben damals als Allianz? Und das wundert man sich jetzt, dass Sie sagen, wir sind nicht bereit, da Geld reinzutun, weil ihr habt damals schon gesagt, wir wollen den Markt ein bisschen aufmischen und habt das angefangen durch eine heftige Preissenkung, das war glaube ich 2004. Seitdem gehen die Preise ja runter da. Die zweite Frage, Solvency II, da gibt es große Unruhe unter Ihren Kollegen.
Ja.
Teilen Sie die? Sind Sie zufrieden mit dem Verlauf da? Oder sehen Sie da Risiken auf Ihr Unternehmen, dass da was rauskommt, was Sie auch noch kräftig Geld und vielleicht auch mehr Kapital kostet? Dritte Frage, gibt es Pläne, die Hybridkapitalbasis des Unternehmens weiter zu stärken? Es wäre vielleicht eine nicht allzu schlechte Zeit im Moment, auch vom Zinsumfeld her. Und das vierte, wenn der Markt weiter so unruhig ist, wie er ist, vielleicht sagen Sie noch ein bisschen was zu den generellen Aussichten der Allianz in Gebieten, wo sie sich strategisch noch nicht ausreichend repräsentiert fühlt oder wo sie meint, dass Märkte bereinigt werden müssten, Zukäufe zu starten. Wie billig müssen Versicherer sein, damit ihr sie kauft?
Ja, das sind wie immer sehr gute Fragen. Ich würde ganz gerne mit der ersten Frage mal anfangen. Die hat ja zwei Unterfragen. Die erste Frage, wie interpretiere ich diese 33%? Was heißt das? Und ist das netto oder brutto? Und dann, was heißt das dann mit dem Preiskrieg? Das Wichtigste ist, glaube ich, mal festzuhalten, das sind Nettoergebnisse, wie immer. Und Sie sehen in der Rückversicherung, die wir da abbilden, das ist ja eine Mischung aus zwei Effekten. Das ist einmal unsere interne Rückversicherung zu einem großen Teil und dann betreiben wir knapp 600 Millionen externe Rückversicherungen. Das heißt, die Rückversicherung ist natürlich durch die Schadenereignisse, die wir in den einzelnen Ländern haben, stark betroffen, weil wir durch Veränderung der Rückversicherungsstrukturen unsere Einzelgesellschaften Rückversicherung und diese Schäden durch die zentrale Rückversicherung an den Markt abgeben. Das hat dramatisch dazu geführt, dass wir zu besseren Konditionen im Markt einkaufen können am Ende des Tages.
Wie hoch ist denn die Combined Brutto? Die meisten Ihrer Kollegen geben die ja Brutto an. Diese 99,8 ist netto. Was ist die Brutto in Deutschland?
Ich gebe Ihnen die Zahlen gleich. Wir haben die Bruttozahlen auch für die einzelnen Länder. Wir betrachten sie aber ehrlicherweise nicht brutto in der Ergebniswirkung.
Ja, aber es geht mir um den Vergleich mit anderen Gesellschaften, die im Brutto angeben. Darum.
Ja, ich gebe sie Ihnen gleich. Herr Frommer. Ich gehe jetzt einmal die Fragen dann durch. Dann habe ich sie auch für andere Länder, wenn Sie dann gleich sagen, wie war sie in Frankreich. Also ich lasse gerade sozusagen die anderen Länder auch durchsortieren. Dann kriegen Sie sie. Habe ich überhaupt kein Problem mit. Wichtig ist, glaube ich, nur, dass die Steuerung, die wir machen, intern dafür sorgt, dass wir auf Basis der Risikotragfähigkeit das optimieren. Das machen wir nicht aus Ergebnisgestaltungsgründen, sondern wir wollen im Wesentlichen die Risikotragfähigkeit der einzelnen Einheiten optimieren und die entsprechend intensivieren, nur gutes Geschäft zu zeigen. Das ist anders als in der Vergangenheit. Wir haben ja auch diese sogenannte Munich Re Quota Share zurückgefahren. Also wir machen das bewusst aus Steuerung der Kapitaleffizienz. Deswegen gehe ich jetzt nochmal eben ein auf das Thema Solvency II und generelle Aussichten. Was mir wichtig ist, nochmal, ist dieses Thema Preiskrieg. Ich weiß nicht, was ehrlicherweise, Herr Frommer, kann ich sagen, dass die Gunst des Spätgeborenen, was im Jahre 2004 war und wer da den Preiskrieg angefangen hat, da gibt es ja immer viele Gerüchte. Ich kann nur eins sagen, soweit ich es beeinflussen kann, schreiben wir nicht zu negativen Margen Geschäft mehr. Es ist übrigens auch so, dass es auch vom Aufseher her über die immer Risk, der in einen oder anderen Druck gibt, dafür zu sorgen, dass auch Vertriebe nicht mehr incentiviert werden, verlustkräftiges Geschäft zu zeichnen. Also das hat sich fundamental geändert. Zweites Thema ist, was ist die Frage zu Solvency II, Hybridkapital? Also zum Thema einzelner Refinanzierungsinstrumente würde ich mich ungern äußern, dürfen wir auch aus rechtlichen Gründen nicht, aber zu Solvency II kann ich Ihnen was sagen. Prinzipiell ist die Allianz ein Supporter von Solvency II, weil wir damit im Markt endlich risikobasierte Aufsichtssysteme bekommen und vor allen Dingen hoffentlich dann Fehlverhalten einzeln, insbesondere auf der ökonomischen Basis, geahndet wird durch höheren Kapitalbedarf. Also prinzipiell finden wir das System richtig. Man muss nur sicherstellen, dass jetzt in der Implementierung die praktische Handhabung des Systems nicht zu massiven Verwerfungen führt. Und wir haben ja immer zu einzelnen Themen Stellung bezogen. Wir haben zum Beispiel gesagt, wir müssen sicherstellen, dass jetzt in QIS 4, das ist die sogenannte Quantitative Impact Study 4 und 5, die 5 kommt ja jetzt, dass da wirklich realitätsbezogene Szenarien genommen werden und nicht irgendwelche Extremszenarien zu einer Überkapitalisierung der Industrie zu Lasten der Kunden geht. Denn am Ende des Tages werden die höheren Kapitalkosten ja weitergegeben an den Kunden. Entweder, weil er keine Deckung mehr kriegt für bestimmte Risiken, die dann besonders kapitalintensiv wären, oder eben in Form von überhöhten Preisen. So, da arbeiten wir intensiv dran. Ich glaube, wir werden in der Zusammenarbeit mit SIOPS und in der Politik die richtigen Ergebnisse bekommen. Wir sind auf dem Thema Requirements, also was sind die einzelnen Risikotreiber, kümmern wir uns im Moment insbesondere um die Frage von Kreditrisiko, also wird das richtig kalibriert, da sind wir aber, glaube ich, in guten Gesprächen. Und da auf der Seite der Available Financial Resources, da gibt es in der Tat noch erheblichen Diskussionsbedarf, nämlich was ist eigentlich als Tier 1 Capital anzurechnen und sicherzustellen, going forward, dass wir da auch die richtigen Entscheidungen haben. Also das gilt insbesondere für internationale Gruppen, und die Nutzung von lokalem Kapital für die Gruppensolvabilität. Ich will da gar nicht in Details einsteigen, aber das ist wirklich wichtig, dass da die richtigen Regeln und das, was in der ersten Richtlinie verabschiedet wurde, auch zur praktischen Anwendung kommt. Wir hoffen, dass bis zum Jahresende und Anfang nächsten Jahres, wenn dann die Ergebnisse von QIS 5 raus sind, wir mit den Regulatoren und der Politik zu ordentlichen Regeln kommen. Für die Allianz gilt, ich gehe davon aus, das klingt ein bisschen salomonisch, dass unsere Kapitalstärke, die wir im heutigen Umfeld haben und nicht nur bei Solvenz 1, sondern vor allen Dingen auch beim Rating, sich auch transferiert in das neue regulative Rahmenwerk Solvency 2. Also ich rechne damit, dass die Allianz auch mit einer kapitalstarken Basis rauskommt am Ende dieses Prozess. So, generelle Aussichten, wie billig müssen Aktien Wettbewerber werden, damit man sie kauft? Also zur Transaktion einzeln kann ich nichts sagen. Wir haben aber nach wie vor natürlich, wenn interessante Akquisitions-Opportunities auf den Markt kommen, gucken wir uns die an. Wir sind trotzdem sehr, sehr vorsichtig. Weil, vielleicht zwei Bemerkungen. Erstens, auf der Lebensversicherungsseite muss man extrem vorsichtig sein bei dem Kaufen von Portfolien, weil in vielen Portfolien möglicherweise Garantien enthalten sind, die sich in dem Risikokapital nicht widerspiegeln. Das gilt vor allen Dingen für stark wachsende Portfolien in einzelnen Märkten. Und auf der Sachversicherungsseite ist es so, dass es davon abhängt, was der Ausblick ist für den Sachversicherungszyklus. Ich habe eben erwähnt, dass wir nach wie vor erhebliches Excess Capital in der Industrie haben. Und ich sehe in eigenen Märkten noch kein Ende von rückläufigen Preisen. Das heißt, billig ist immer eine relative Frage was ist eigentlich mein Ausblick. Aber wir gucken uns alles Gute an. So, und jetzt kriege ich von unseren Experten gesagt, die Gross Combined Ratio, finde ich sehr unangenehm, aber die Gross Combined Ratio geben wir Ihnen sozusagen im Laufe des Calls noch durch oder unsere Experten reichen sie Ihnen nach.
Ja, darf ich noch eine Frage stellen? Ja. Sie haben ja auch die Releases ziemlich erhöht. Das ist ja ein bisschen auch eine, sagen wir mal, eine Zahl, mit der Sie spielen können. Wenn ich jetzt schätzen würde, dass brutto und wenn man die Releases rausnimmt, die bei 110 in Deutschland liegen, käme das ungefähr hin, oder?
Nee, Herr Krummer, das ist reine Spekulation. Okay. Wir haben auch die Releases übrigens in Deutschland schon gar nicht erhöht. Das ist aufs Portfolio in Summe. Kommt zum Teil aus Ländern, wo wir sehr, sehr stark in der Krise reserviert haben, um im Beispiel zu gehen, Italien und Kreditversicherung.
Okay.
Also insofern, das hat mit Deutschland gar nichts zu tun.
Alles.
Ja? Also es gibt übrigens, ich kann es leider nur für Deutschland sagen, in Deutschland entspricht die Brutto-Combined Ratio zu einem großen Teil der Netto-Combined Ratio, weil wir haben keine wesentlichen Unterschiede dort. Ich rechne deswegen damit, dass die 99,8, aber das habe ich eben nicht gesichert hier, das ist jetzt wieder sozusagen mein Gedächtnis, die 99,8 auch dem Bruttowert entspricht.
Dankeschön.
Bitteschön.
Dann bitte ich um die nächste Frage.
Unsere nächste Frage kommt von Rüdiger Schoss von Dow Jones. Bitte schön.
Guten Morgen, Herr Bethe.
Herr Schoss, guten Morgen.
Gab es denn auch im ersten Quartal Dividendenrückstellungen?
Jawohl, wir machen das wie in den vergangenen Jahren immer so, dass wir pro Rata 40% des Nettoeinkommens zurückstellen. Ja, das ist immer sozusagen auf die Solvency gerechnet und das gilt wie in den Vorquartalen, das ist keine Änderung zu dem, was wir bisher gemacht haben. Machen wir, wenn es höher ausfällt, reservieren wir mehr, wenn es weniger ausfällt im Quartal, reservieren wir weniger. Wir halten da konsistent fest. Das ist aber kein Präjudiz für die aktuelle Höhe der Dividende, denn die wird ja nur von uns vorgeschlagen gegenüber dem Aufsichtsrat und von dem entschieden vor dem Hinterblick aller möglichen Faktoren erst dann Anfang nächsten Jahres.
Was das?
Das war's, danke.
Danke, die nächste Frage bitte.
Noch einmal zur Erinnerung, drücken Sie bitte Stern 1, um eine Frage zu stellen. Zu dieser Zeit haben wir keine Fragen mehr.
Meine Damen, meine Herren, Herr Kroos?
Ja, ich wollte nur noch mal fragen. Gibt es noch Fragen? Dann melden Sie sich jetzt.
Ja, wir haben noch zwei Fragen. Unsere erste Frage kommt von Jonathan Gould von Reuters. Bitte schön.
Ja, guten Morgen allerseits. Herr Bethe, ich wollte nur fragen nach diese NatCat-Aussicht, die Sie gegeben haben. So, Sie haben gesagt, dass Sie beobachten sehr nah die Entwicklung in den nächsten Quartalen. Aber die meine Frage ist, bedeutet das, dass Sie würden etwas, können Sie etwas dagegen tun, gegen diese NatCat, so in dem Sinn, dass Sie würden so mehr vielleicht Insurance Linked Securities emittieren zum Beispiel, oder ist das einfach außerhalb Ihrer Hände von Allianz?
Ja, sehr clevere Frage, Herr Gould, guten Morgen. Also wir gucken es uns nicht nur an, sondern wir überlegen natürlich verschiedene Optionen zu den einzelnen Optionen, was man machen kann, NatCat Bonds, Rückversicherung, auch Veränderungen von Attachment Points möchte ich mich hier an dieser Stelle nicht äußern. Aber es gibt durchaus Möglichkeiten, in den Finanzierungsstrukturen was zu tun.
Okay, danke.
So, es gab noch eine Frage.
Unsere nächste Frage ist eine Folgefrage von Herbert Frommer von Financial Times Deutschland. Bitte schön.
Ich wollte nur sicherstellen, dass wir die Bruttozahlen dann noch kriegen.
Ich habe zwar so ein bisschen Gedächtnisschwund, aber ich verspreche ihm persönlich, ich melde mich.
Ja, schick mir eine Mail, dann freue ich mich. Alles klar. Danke.
Alles klar.
Danke, Herr Frommer. So, dann, wenn es jetzt noch eine Frage gibt, dann bitte ich darum, diese zu stellen. Haben wir noch eine?
Zu dieser Zeit haben wir keine Fragen mehr.
Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank an unser Team hier. Falls Follow-up-Fragen sich ergeben aus den Zahlen, bitte gerne bei Herrn Kroos melden. Wir freuen uns, wenn wir Ihre Fragen beantworten können. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und eine gute Woche.
Und einen guten Feiertag. Machen Sie es gut.
Meine Damen und Herren, hiermit ist die heutige Konferenz beendet. Wir danken für Ihre Teilnahme und wünschen Ihnen noch einen angenehmen Tag.